Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Nora Karches. Er gilt weit über den deutschsprachigen Raum hinaus als einer der wichtigsten experimentellen Dichter des 20. Jahrhunderts, Ernst Jandl. Seine Gedichte, zum Beispiel Ottos Mops, sind heute Klassiker der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Viele von uns haben sie in der Schule gelesen. Jetzt, 23 Jahre nachdem der Dichter in Wien gestorben ist, ist die erste Biografie erschienen. Ernst Jandl, 1925 bis 2000. Eine konkrete Biografie. Geschrieben hat sie Hans Haider, der über Jahre befreundet war mit Ernst Jandl und mit der Dichterin Friederike Mayröcker, seiner Lebenspartnerin. In der umfassenden Darstellung des Lebens von Ernst Jandl geht Hans Haider unter anderem auf seine Zeit in der britischen Kriegsgefangenschaft ein und zeigt, dass der Weg von den ersten Gedichten, die Ernst Jandl veröffentlicht hat, hin zu Welterfolgen wie eben Ottos Mops ein langer gewesen ist. Bis zuletzt ist Ernst Jandl ein Dichter geblieben, der sich immer geweigert hat gegen jede Instrumentalisierung von Literatur als Aussagemittel. Bis zuletzt hat er seinen Anspruch auf künstlerische Autonomie, auf das spielerische Moment der Sprache aufrechterhalten. Tobias Lehmku lässt als erstes den Dichter selbst zu Wort kommen.
Hier liegt, es hat sich hingelegt, es hat von selbst sich hingelegt, ein liegendes Gedicht. Oder es ist hingelegt worden. Jemand hat es hingelegt und zugedeckt. Da liegt schön brav. Ein Dichter vielleicht.
Liegendes Gedicht heißt dieses Gedicht von Ernst Jandl. Und dass es wirklich ein Gedicht ist, daran lässt der Titel keinen Zweifel. Auch verrät uns schon die Überschrift, um was für eine Art Gedicht genau es sich handelt, ein liegendes eben. Aber was soll das sein, ein liegendes Gedicht? Können Gedichte, die gemeinhin auf Buchseiten stehen, etwa auch knien oder sitzen? Was ist das überhaupt, ein Gedicht? Und wenn es nicht der Dichter war, der es zugedeckt hat, denn er war es ja laut letzter Zeile nur vielleicht, wer war es dann? Gedichte sind unsichere Gebilde. Gedichte bestehen nicht zwangsläufig aus Reimen und festen Metren. In ihnen werden nicht nur die Natur, die Liebe oder andere erhabene Dinge besungen. In Gedichten ist viel mehr, ist alles möglich. Sie müssen nicht einmal wie Gedichte aussehen. Das wurde Ernst Jandl Mitte der 1950er Jahre klar, als er einen Band des Vaters der konkreten Poesie, Eugen Gomringer, in die Hand bekam. Fortan blickte er anders auf Sprache, experimentierte mit Syntax, Grammatik, zerlegte einzelne Wörter bis in Silben und Laute hinein und entdeckte dabei ganz neue Möglichkeiten des dichterischen Ausdrucks. Indem er in Schützengrimm, einem seiner bekanntesten Gedichte, dem Ursprungswort seine Vokale entzog, hat er die Erfahrung des Schützengrabens wie kein zweiter in Sprache übersetzt.
Schützengrimm, Schützengrimm, d-d-d-d-d-d-d-d-grimm, d-d-d-d-d-schützengrimm, Schützengrimm. Grimm, grimm.
Wie man in der Ernst-Jandl-Biografie von Hans Haider erfährt, war der Dichter selbst nicht im Schützengraben, sondern während der Ardennen-Offensive mit 5 weiteren Soldaten in einem Bunker. Der Gefechtslärm dort, die Amerikaner lagen 500 Meter entfernt im Wald, dürfte sich aber nicht grundlegend von der akustischen Erfahrung und dem Gefühl akuter Bedrohung in einem Schützengraben unterschieden haben. Insofern ist Schützengrimm ein autobiografisches Gedicht, wie überhaupt zahlreiche Gedichte Jandls autobiografisch zu nennen sind. Das lyrische Ich, ohnehin ein fragwürdiges Wesen, wird zumal in Jandls Spätwerk zu einer geradezu lächerlichen Kategorie. Selbstverständlich ist der hier spricht, niemand anders als der Dichter selbst. Es sind sein Weltekel, sein Ekel vor sich selbst, es sind seine miesen kleinen Gedanken, die er zum Thema macht. Viele dieser späten Gedichte sind Selbstbespiegelungen des alternden und alten Mannes und stellen im Grunde Selbstzerfleischungen dar. Aber auch Jandl war mal jung und er hat noch mit Ende 30 recht konventionelle Gedichte geschrieben. Eines aus dem Jahr 1953 handelt von dem Gefangenenlager im englischen Stockbridge, in dem er nach dem Krieg interniert war. Wie der Krieg war auch dieses Lager, in dem er sein Englisch perfektionierte, eine für ihn richtungsweisende, lebensbestimmende Erfahrung.
Wir wohnten in Zelten, trugen Kohle aus einem Winkel hinter dem Waschhaus und bemühten uns, einzuschlafen, solange uns warm war.
Als Ernst Jandl im Bunker in den Ardennen lag, als er sich von den Amerikanern gefangen nehmen ließ, um zu überleben, wie er sagte, war er 19 Jahre alt. Die Mutter, so erzählt Hans Haider in seiner Biografie, war Lehrerin, gab ihren Beruf aber auf, als Ernst und seine zwei jüngeren Brüder kamen. Hin und wieder schrieb sie schlechte Gedichte. Der Vater arbeitete als Schalterbeamter in einer Bank und malte in seiner Freizeit Landschaften. Eine gewisse künstlerische Neigung war Ernst Jandl also in die Wiege gelegt. Nach dem Krieg allerdings entschied er sich, Lehrer zu werden, vermutlich aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus, aber auch, weil ihn im Gefangenenlager die Leidenschaft fürs Englische gepackt hatte, eine Sprache, die er mit der Idee von Freiheit verband. Eine 6000 Wörter umfassende handschriftliche Vokabelliste aus dieser Zeit ist überliefert. Das Englische eröffnete ihm eine neue Welt und offenbar wollte er diese Welt auch anderen, Jüngeren zugänglich machen. Daneben unterrichtete er Deutsch. Seine ersten Gedichte schließlich erschienen in einer Zeitschrift, die sich an Lehrer und Schüler richtete. Das Englische machte ihm auch klar, dass es eine andere Sprachwelt jenseits des Deutschen gab. Diese Erkenntnis war für seine Entwicklung als Dichter ebenso wichtig wie die Erfahrung des Kriegs, die er in seinen Gedichten immer wieder thematisierte. Die Begegnung mit der Dichterin Friederike Mayröcker im Jahr 1954 schließlich mit Ende 20 stellte das dritte entscheidende Erlebnis für ihn dar. Mit Mayröcker und den sie beide bald umgebenden Kreis an befreundeten Dichtern, unter ihnen Andreas Okopenko, Gerhard Rühm und Hans-Karl Artmann, beschritt Jandl ab Mitte der 50er Jahre neue Wege. Neue Wege hieß übrigens auch die Zeitschrift, in der er zuerst veröffentlichte.
Der Vater der Wiener Gruppe ist H.C. Artmann. Die Mutter der Wiener Gruppe ist Gerhard Rühm. Die Kinder der Wiener Gruppe sind zahllos. Ich bin der Onkel.
Dass sich Jandl in diesem Gedicht als kinderloser Onkel darstellt, hat einen tieferen Grund. Haider zitiert in seiner Biografie den Dichter Thomas Kling, der einmal erzählte, wie er mit Jandl und anderen Autoren in der deutschen Provinz zusammensaß und Jandl den Riesenkopf gesenkt gesagt habe, »Ich habe nie Schüler gehabt.« Voll Ekel und Trauer fügte er an und die, die ich gehabt habe, waren alle scheiße. Eine unangenehme Situation, die Kling dadurch rettete, dass er Jandl versicherte, er habe sehr wohl Schüler, denn heutzutage könne niemand mehr auf die Bühne gehen und schlecht vortragen. Das habe Jandl erreicht, das hätten sie ihm zu verdanken. Allerdings war es von den ersten Anfängen als Lautdichter, als Sprach- und Sprechkünstler Mitte der 50er Jahre bis zu diesem Treffen ein weiter Weg. Abgesehen von den Veröffentlichungen in den neuen Wegen bekam Jandl in der österreichischen Verlagswelt keinen Fuß auf den Boden. Auch in Zeitungen und vom Radio wurde er ignoriert. Er orientierte sich immer mehr nach Westdeutschland, nur dort, schien es ihm, habe er überhaupt eine Chance, veröffentlicht zu werden. Bis das geschah, vergingen noch 10 Jahre. Erst 1966, da war Jandl Anfang 40, sollte sein erstes Buch erscheinen, »Laut und Luise«. Der Titel ist inzwischen sprichwörtlich geworden, den wenigsten wird dabei aber bewusst sein, dass Jandls Mutter, die bereits 1940 gestorben war, Luise hieß.
Südbahnhof, noch keine Bomben auf Wien. Vater hochhält den Kopf. Die drei Knaben sind mit ihm. Mutters Tod darf die vier nicht dauernd zu Boden ziehen. Es wäre nicht nach Mutters Sinn.
Auch wenn Jandl später sagte, der frühe Tod seiner Mutter im Jahr 1940 habe ihn damals als 14-Jähriger gar nicht so sehr berührt, erst der Tod seines Vaters 30 Jahre später habe ihn umgehauen, so gibt es doch erstaunlich viele Spuren von Luise in Jandls Werk. Nicht zuletzt ihr tiefer Glaube hat Jandl, wenn er als Kind auch unter dem Gottesdienstzwang litt, als Dichter stark geprägt. Hans Haider stellt zu Recht fest, dass etwa der Rosenkranz mit seinen Multirepetitionen und getakteten Permutationen den Dichter zeitlebens begleitete, wenn nicht gar verfolgte. Auf seinen nachdrücklichen Wunsch, weiß Haider, wurde Jandl sogar mit einem Rosenkranz in den Händen zu Grabe getragen. Die Querverbindungen zwischen Leben und Werk werden von Haider nicht übermäßig betont. Mit tiefergehenden Werkanalysen hält er sich ohnehin zurück und bleibt über 600 Seiten hinweg seinem eingangs formulierten Programm treu, ein Faktengerüst für den interpretierenden und sprachlich ambitionierteren Zweig der Literaturwissenschaft zu liefern. Das klingt trocken und nach Understatement, aber Haider ist diese Bescheidenheit zu danken. 23 Jahre nach seinem Tod liegt diese erste Jandl-Biografie vor und sie bietet in der Tat eine gute Grundlage für weitere, sich auf bestimmte Aspekte konzentrierende Interpretationen des Werks. Sie verschafft aber vor allem dem interessierten Jandl-Leser einen gründlichen Überblick über Leben und Leiden, über Laut und Luise dieses Dichters.
Schwung! Wenn 5 Gedichte pro Tag schreiben ich will, müsste ich schon einen ziemlichen Schwung haben. Manchmal sieht es danach aus. Manchmal sehen die Gedichte danach aus.
Ernst Jandl musste lange warten, bis sein erster Gedichtband erschien, damals in einem westdeutschen Kleinverlag. Bis er im großen Luchterhand Literaturverlag publizieren konnte, dann in schneller Folge, vergingen weitere 2 Jahre. Da war der Dichter auf den Lesebühnen schon eine Größe. Bei einer Englandreise trat er mit Allen Ginsberg auf und wurde in der englischen Presse gefeiert. Hans Haider hat tief in den Archiven gewühlt und zitiert ausführlich aus Zeitungsbesprechungen von Jandls Lesungen und seinen Büchern. Er legt den Schwerpunkt auf kritische Artikel und krasse Verrisse. So wird das Unverständnis deutlich, das Jandl über Jahre und Jahrzehnte entgegenschlug, bevor er zum Publikumsliebling wurde. Nicht zuletzt der legendäre Surkamp-Lektor Walter Böhlich lehnte das Laut- und Luise-Manuskript mit scharfen Worten ab. Man könne diese Texte beim besten Willen nicht Gedichte nennen, beschied er dem Dichter. Es war dieser Kampf um Anerkennung einigermaßen zermürbend für Jandl. Auch sein Brotjob, den er grundsätzlich gern ausübte, wurde ihm zunehmend zur Belastung. Immer wieder ließ er sich vom Unterricht freistellen. Dabei half ihm, dass er einen Freund im Schulministerium hatte, der seine Anträge immer wieder durchwinkte. Kamen ihm in diesem Fall seine Verbindungen zugute, wird in Haiders Buch auf der anderen Seite auch deutlich, wie wenig Chancen man in Österreich zumindest in den 50er, 60er und 70er Jahren hatte, wenn einem die entsprechenden Beziehungen fehlten. Jandl, wie auch seine Lebensgefährtin Friederike Mayröcker, waren vom konservativen österreichischen Literaturbetrieb praktisch ausgeschlossen. Erst die Publikationen im Westen und bald auch die Hörspielarbeit für den Rundfunk in der Bundesrepublik machten sie als Autoren einem größeren Publikum sicht- und hörbar.
Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Wird es Kinder geben.
Ein Sohn! Ein schöner Sohn!
Aha. Mit ihrem ersten Hörspiel 5 Mann Menschen gewannen Jandl und Mayröcker 1969 sogleich den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden. Beruflich also ging es bergauf. Jandl sammelte Anerkennung und erzielte nun auch nennenswerte Einnahmen, sodass er sich in den 70er Jahren mehrere Jahre lang vom Unterricht freistellen lassen konnte. In einer anderen Beziehung allerdings halfen ihm seine Verbindungen und sein Zuwachs an Renommee nicht. Da er in einer sehr kleinen Wohnung wohnte, die durch den steten Zuwachs an Papier zudem immer enger wurde, suchte er eine neue, bezahlbare Wohnung und spannte bei seiner Wohnungssuche, als SPÖ-Mitglied, das er war, sogar den österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky ein, allerdings erfolglos. Erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre bezog er eine größere, wenn auch nicht übermäßig komfortable Wohnung. Leider bleibt Hans Haider in seiner ansonsten äußerst materialreichen Biografie, die ja vor allem eine Biografie der äußeren Umstände und des Faktischen sein will, etwas dunkel, was die finanzielle Situation Jandls angeht. Denn angesichts seiner mit entsprechenden Tantiemen verbundenen Theatererfolge, zum Beispiel mit dem Stück »Die Humanisten«, hätte Jandl sich, so würde man meinen, wohnlich doch verbessern können. Umso genauer beleuchtet Haider die Kämpfe innerhalb der österreichischen Schriftstellergilde in den 70er Jahren, den Kampf um die Führung des Pen-Clubs vor allem, der schließlich zur Gründung der Grazer Autorenvereinigung führen sollte. Jandl hatte daran großen Anteil und wirkte eine Weile auch als Präsident dieses Gegen-Pen. Haider berichtet in diesem Zusammenhang von autoritären Aufwallungen gegenüber der Generalsekretärin Elfriede Tschurda mit anschließenden Demutsgesten und Entschuldigungen. Der Dichter und nun auch Funktionär war nie ein ausgeglichener Mensch und die depressiven Phasen verstärkten sich im Alter. Haider zitiert einen Neffen Jandls, der zugegen war, als der verzweifelte Dichter immer wieder und bis Blut floss, mit dem Kopf gegen eine Wand rannte.
Jetzt lege ich mich hin, weil ich schläfrig bin und tu, als ob ich schliefe, bis ich eingeschlafen bin.
Spätestens ab Mitte der 70er Jahre war Jandl ein arrivierter Autor, einer, der im Literaturbetrieb Einfluss ausübte und nun auch Preise gewann. 1974 den Trakl-Preis und, neben vielen anderen, 10 Jahre später auch den Büchner-Preis. Er reiste in die DDR, befreundete sich mit dem jüngst verstorbenen Dichter Bert Papenfuß, wurde Mitglied der Akademie der Künste der DDR wie auch der Akademie der Künste in West-Berlin. Seine Leidenschaft und sein Seelentrost war der Jazz. Er besaß eine riesige Sammlung mit Jazz-Schallplatten und trat schon seit den 60er Jahren gemeinsam mit dem Pianisten Dieter Glawischnik auf. Jazz und Lyrik, dieses Format war eigentlich ein reines Ernst-Jandl-Format. Mit seinem Tod ist es praktisch von der Bühne verschwunden. Diese positiven äußeren Umstände änderten nichts an den depressiven Schüben, unter denen er zunehmend und in immer stärkerem Maße litt. Dabei gelang es ihm, diese Phasen lyrisch fruchtbar zu machen. Ja, es war womöglich gerade das Schreiben, das seinen Lebenswillen in diesen Phasen aufrechterhielt. Freilich brauchte es für die lyrische Auseinandersetzung mit der Depression eine eigene Sprache. Die Lautpoesie von Laut und Luise war dazu nicht geeignet. Der Weg zum unverstellten Ausdruck führte über die von ihm sogenannte heruntergekommene Sprache, in der etwa sein Bühnenstück Aus der Fremde gebaut ist. Eine scheinbar plumpe, dumme Sprache, gegen die die einfache Sprache, in der heute so vieles im öffentlichen Raum dargeboten wird, geradezu blumig wirkt. Es ist ein Sprechen im Infinitiv, ein auf basale Wörter heruntergebrochenes, praktisch grammatikfreies Sprechen, das in Jandls später Dichtung den Elementarfunktionen des Körpers entspricht, dem Verdauen, Ausscheiden, Winde fahren lassen, dem peinigenden Dasein als geschlechtliches Wesen.
Seien gekommen einen Hund in den Küchen und gestohlen haben, den Kochen einen Ei, sollen heißen ein Hoden. Und haben genommen denen Kochen ein Messern und haben geschnitten sich ab, den Ei Nummer 2, sollen heißen den Hoden Nummer 2. Und hingeschmissen haben auf den Hunden und gebrüllen, da haben du Sau.
Als Avantgardist stand Jandl zwischen allen Stühlen. In Österreich wollten ihn die Konservativen nicht und in Westdeutschland machten ihm in den 70er Jahren die Linken, denen sein Schreiben nicht politisch genug war, das Leben schwer. Er wiederum griff Verlagskollegen wie Günter Grass an. Sie seien zwar politisch links, literarisch aber reaktionär. Deshalb zeigte sich Jandl, der nach außen nicht nur wegen seines großen Schädels so dick und starrköpfig wirkte, was sein Schreiben angeht, erstaunlich wandlungsfähig. Über das traditionelle Gedicht, die Lautgedichte und die konkrete Poesie, über eine Dichtung der heruntergekommenen Sprache und den von jeder Lamoyanz freien Lakonismus der lyrischen Selbstbeobachtung des körperlichen Verfalls bis hin zu den späten Dialektgedichten. Sie stellten einen letzten Ausweg aus dem drohenden Verstummen für ihn dar und sind, wie wenige andere seiner Werke, von einem zärtlichen, auch für hochdeutsche Ohren nachvollziehbaren Witz.
Meine Füße stehen im Fußbad. Mein Zahnbürstel steckt mir im Mai. Und dazwischen schau ich zu, wie rasch ich verfall.
Hans Haider hat mit seiner ersten Jandl-Biografie mehr als eine Vorarbeit geleistet. Sie liefert ein prägnantes Bild von Jandls Persönlichkeit wie der historischen Umstände seines Dichtens. Ein paar weniger Druck- und Tippfehler wären schön gewesen, aber man kann nicht alles haben. Irgendwann muss schließlich Schluss sein.
Spruch mit kurzem O. So!
Tobias Lehmkuhl über Hans Haider, Ernst Jandl, 1925 bis 2000, eine konkrete Biografie. Erschienen ist das Buch im J.B. Metzler Verlag, 592 Seiten, 26,99 €. Hier im Programm geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.